Wir hören auf den Predigttext für diesen ersten Sonntag nach Trinitatis aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4. Es ist ein kurzer Bericht über die erste Gemeinde in Jerusalem. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner von ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Acker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab an jedem, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wie wirkt dieser Bericht aus der Apostelgeschichte auf euch? Vielleicht sagen einige von euch oder denken, zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht sagen manche von uns, das wäre doch toll, wenn das in der Karlstraße genauso wäre. Andere sagen vielleicht, ja, toll, aber toll im eigentlichen Sinn des Wortes. Vielleicht sagen manche von euch, schön, dass das damals so war. Und schön, dass es heute nicht mehr so ist. Ganz unterschiedliche Empfindungen. Aber ich glaube, das eine packt uns doch alle. Das, es heißt von diesen Menschen, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist ja auch in unserer Sprache ein geflügeltes Wort. Man sagt das manchmal, ah, die sind ein Herz und eine Seele. Und diese Redewendung kommt, wie übrigens viele Redewendungen, aus der Bibel und hier eben aus unserer Geschichte aus dem Neuen Testament. Aber allein das, dass dieses Wort, diese Redewendung so eine Karriere gemacht hat, zeigt ja, dass es irgendwie verfängt und eine Sehnsucht ist. Ich habe mit meiner Frau am Frühstückstisch überlegt, kennen wir Leute, von denen wir das so sagen können, ein Herz und eine Seele? Überlegt mal selber, ob ihr solche kennt. Dorothea meinte, ja, meine Eltern, was meine Schwiegereltern sind, bei denen ist das so, ein Herz und eine Seele. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das von Ehepaaren immer so sagt. Wir haben natürlich auch überlegt, wie ist das bei uns? Sind wir auch ein Herz und eine Seele? Und wir haben bei uns so gesagt, ja, streckenweise, immerhin. Und man kann natürlich immer was dafür tun, dass diese Strecken sich dann ausdehnen. Ich habe so gedacht, unsere Geschwister, also mein Bruder Jens und meine Schwester Birgit, die wir Butschi nennen, wir sind auch ein Herz und eine Seele. Da kann man dankbar für sein, denn dass Verwandtschaft ein Herz und eine Seele ist, ist eben auch nicht selbstverständlich. Ich habe natürlich auch überlegt, oder wir haben überlegt, wie ist das mit unseren Gemeindeerfahrungen? Wie ist das bei euch mit euren Gemeindeerfahrungen? Wie ist das mit ein Herz und einer Seele? Gute Frage, finde ich. Mir fielen natürlich immer Beispiele ein, Dorothea auch, wo wir sagen konnten, ja, da haben wir diese Erfahrung gemacht. Natürlich fallen auch immer Beispiele ein, wo man sagen musste, ja, da konnte man diese Erfahrung so gar nicht machen. Und leider habe ich auch immer wieder mit solchen Erfahrungen zu tun. Wenn das zerbricht, dieses ein Herz und eine Seele, ich finde, dann ist eigentlich immer alles verloren. Stellt euch eine Gemeinde vor, die total unperfekt ist. Der Blumenstrauß vorne ist schon verwelkt, Die Farbabstimmung im Raum ist so beißend, dass es eigentlich wehtut. Der Moderator ist vielleicht senil, dass er immer fragt, habe ich das schon gesagt? Und die Gemeinde nickt. Der Klavierspieler hat immer so Aussetzer, dass die Gemeinde dann immer etwas lauter singen muss in den Lücken, um das auszugleichen. Der Prediger total fahrig. Aber sie sind ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, dieser Gottesdienst würde uns trotzdem anrühren. Gerade weil sie in ihren Schwächen so verbunden sind, weil dieses Band der Liebe so spürbar ist. Und jetzt stellt euch eine Gemeinde vor, die perfekt ist. Der Blumenstrauß, den könnte man auf einer Floristikausstellung präsentieren. Das Klavier wäre eine Ohrenweide, die Moderation oder die Musik eben ganz virtuos. Der Moderator, der könnte ein Rhetoriktrainer sein, die Predigt so geschliffen, dass man jedes Wort veröffentlichen könnte. Alles perfekt, aber die Luft wäre so dick, dass man sie schneiden könnte. Es wäre tatsächlich so, wie der Apostel Paulus einmal sagt, dass alles, was für sich betrachtet gut ist, wäre im Ganzen doch nichtig, wenn diese Erfahrung der Liebe, der Verbundenheit, dieses ein Herz und eine Seele so gar nicht spürbar wäre. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Ohne diese Erfahrung ist vieles andere, was für sich betrachtet vielleicht gut ist, im Ganzen doch nichts. Und es ist erstmal für uns ganz wichtig, finde ich, dass wir darum ringen, dass dieses ein Herz und eine Seele stattfindet. Man macht das ja immer so heute, so auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist so wie wahrscheinlich in Jerusalem. Wie ist unsere Gemeinde auf einer Skala von 1 bis 10? Ich glaube, unsere Empfindungen sind da unterschiedlich. Aber dass dieser Wert gesteigert wird, das ist nicht etwas Nebensächliches, sondern für uns etwas ganz Wesentliches. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, wie kann man an dieser Stelle weiterkommen? Und uns am Frühstückstisch ist auch ganz viel eingefallen. Also ich habe die Predigt nicht erst am Frühstückstisch vorbereitet, nicht, dass Sie das denken. Ja, aber wir haben darüber nochmal gesprochen. Und ich habe gemerkt, man kann so viel sagen, so eine Flut von Gedanken kommen einem da. Und deswegen möchte ich das jetzt rigoros zusammenstreichen und nur zwei Dinge nennen. Und ich hoffe, dass die beiden Dinge jetzt auch bei euch verfangen. Nur zwei Dinge. Aber es geht darum, um dieses ein Herz und eine Seele. Das Erste, es gibt ja manchmal Menschen in der Gemeinde, seien wir ehrlich, mit denen wir so unsere Schwierigkeiten haben. Oder anders gesagt, bei denen sich unsere Eingeweide so einmal um 180 Grad drehen. Immer wieder gibt es so etwas. Wenn das bei euch so überhaupt nicht vorhanden ist, wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, wovon da jetzt redet, dann schickt einfach ein kräftiges Halleluja gen Himmel. Super. Aber wenn es das gibt, macht einmal Folgendes. Betet doch die nächste Woche, jeden Tag einmal, nur einmal für diesen Menschen. Und dass sich bei euch im Herzen etwas bewegt und bei ihm im Herzen auch. Ich habe das immer wieder erlebt, dass so ein Gebet Berge versetzt. Und wenn das jeder tut in der Gemeinde, ist das schon, finde ich, sehr, sehr viel. Das Zweite, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen eine Predigerin, Frau Geburgdorf, die hat über Gastfreundschaft gepredigt. Wir haben das ja auch mal gemacht mit so einer Besuchsaktion. Ja, wenn ich andere Menschen kennenlerne, also nicht nur, wie ist das Wetter und dass Bayern München wahrscheinlich wieder deutscher Meister wird, sondern einfach etwas teilen von dem, was einen bewegt, dann weitet sich das Herz. Es kann auch viel mehr passieren bei persönlichen Begegnungen, aber das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr Wertvolles, was dazu beitragen kann, dass dieses Band fester wird. Also diese beiden Dinge, kann man beides praktisch tun, möchte ich sagen. Aber es gibt noch ein Geheimnis dieser Einheit, die in dem Text verborgen ist, und man kann darüber hinwegsehen. Und zwar heißt es, dass die Apostel mit Vollmacht das Evangelium verkündigt haben. Oder, dass sie Jesus Christus als den Auferstandenen bezeugt haben. Ich denke, dass das ein Geheimnis dieser Verbundenheit ist, dass es die gemeinsame Sache gab, für die man einsteht. Es gibt manchmal Gemeinden, wo das auch zerbrochen ist, wo es doch nicht mal etwas Gemeinsames gibt, für das man stehen kann, dann ist es eigentlich ganz vorbei. Dann ist oft nur die Institution noch die Klammer, die alles zusammenhält. Aber jetzt frage ich wieder jeden persönlich. Man kann die Frage ja nur persönlich für sich beantworten. Ist es eigentlich bei mir so, dass diese Botschaft, diese Wahrheit von dem auferstandenen Jesus, der da ist, der regiert, der wirkt, noch mein Herz in Beschlag nimmt? Da, wo wir gemeinsam von dieser Wahrheit ergriffen sind, da sind dann persönliche Unterschiede, manchmal auch Sympathie und Antipathie gar nicht mehr so wichtig. Das tritt dann irgendwie weiter in den Hintergrund. Vielleicht erkennt das ja der eine oder andere als Problem. Wenn ihr das erkennen solltet, dann nehmt auch mal diese Woche als Woche, um dafür zu beten. Herr, öffne mir die Augen für die Größe deiner Auferstehung und all dessen, was damit zusammenhängt. Ich glaube auch, dass so ein Gebet nicht wirkungslos ist und ganz viel zu tun hat mit dieser Erfahrung, die Lukas hier beschreibt. Vielleicht sagt auch jemand von euch, ja, aber das würde ich gerne mal wieder erleben. Mal wieder erleben, dass ich den auferstandenen Herrn so erlebe, dass er wirklich spürbar ist. Ich glaube, dass das ein berechtigtes Anliegen ist. Und wer diesen Wunsch auf seinem Herzen hat und es spürt, der kann gerne zu mir kommen, nach der Predigt im Vertrauen, und ich kann ihm dazu etwas sagen. Also das war das, was sie verbunden hat, dass sie die gemeinsame Botschaft hatten von dem auferstandenen Herrn. Und das hatte sehr viel zu tun mit dieser Einheit, mit dieser Kraft, mit dieser Gnade, von der hier in diesem Text die Rede ist. Und jetzt steht da allerdings auch, und das möchte ich ja nicht beiseite schieben, und vielleicht entstehen da auch die größten Fragezeichen in unserem Kopf, dass diese Gemeindeglieder tatsächlich für sich die Schlussfolgerung gefunden hatten, zu verkaufen und zu geben. Dadurch ist dieser Text ja auch berühmt. Manche sprechen hier vom urchristlichen Kommunismus, aber ich sage, es ist etwas ganz anderes als Kommunismus. Der Kommunismus verordnet von oben, ihr müsst alles verkaufen, dann wird enteignet, das ist brutal. Und es ist auch überhaupt nicht biblisch, denn es heißt ja im 7. Gebot, du sollst nicht stehlen. Gott schützt ja unser Privateigentum. Und hier geschieht ja auch etwas ganz anderes. Die sind offenbar so beseelt von ihrer Liebe, von dem, was sie erfahren haben, dass der Besitz für sie so unwichtig ist, dass sie ihn gerne, wahrscheinlich mit einem frohen Herz, abgeben. Das ist nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Aber es ist eine reale Erfahrung gewesen, die auch wirklich Kreise gezogen hat. Was hat diese Jünger da so gepackt? Und ich habe nochmal nachgeguckt und gemerkt, nein, es ist nicht etwas, wo man sagen könnte, ach, das ist so eine Besonderheit da am Rande, so eine Kuriosität, interessant und schön. Es hängt schon mit einem ganz wesentlichen Anliegen Jesu zusammen. Jesus sagt, Lukas 12, verkauft, was ihr habt und gebt es den Armen. Sagt er einfach so. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen, so ist es hier formuliert. Oder eine andere Stelle, Lukas 14, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Da muss man erstmal durchatmen, wenn man das so hört. Ja? Wer sich nicht löst von dem Besitz, Jesus sagt, lossagt, der kann nicht Jünger Jesu Christi sein. Ein ernstes Thema, finde ich. Und ich glaube, es muss unbedingt geschehen. Und vielleicht merkt ihr auch, dass da vielleicht bei euch etwas korrekturbedürftig ist. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man es erstmal so tut, wie Jesus es sagt. Dass man sich wirklich lossagt von seinem Besitz. Übrigens, die Leute hatten ja auch Besitz in der Urgemeinde. Aber sie haben sich innerlich davon losgesagt. Und ich denke, man sollte es einfach tun. Feierlich im Gebet sagen, lieber Herr, ich sage mich los von meinem ganzen Besitz. Das heißt, dieser Besitz ist dann freigegeben für Gott, auch wenn ich ihn noch besitze. Paulus sagt es einmal so, haben, als hätte ich nicht. Das ist nicht irgendwie ein Luxus in der Nachfolge, sondern eine Grundbedingung. Und Gott möchte uns dadurch in die Freiheit führen. Die Ketten des Besitzes und allem, was damit zusammenhängt, sollen von uns fallen. Darum geht es. Also nicht um das, ach, was soll ich als Christ denn sonst noch alles tun? Darum nicht, sondern Gott möchte uns mit jedem Wort des Evangeliums in die Freiheit führen. Also uns lossagen von dem Besitz, haben, als hätten wir nicht. Wer das kann, der kann auch, wie Paulus sagt, ein Geber sein mit einem frohen Herz. Man kann sich damit, finde ich, immer richtig gut prüfen. Kann ich geben mit einem frohen Herz? Wenn ich es mit einem frohen Herz kann, dann habe ich tatsächlich mich losgesagt von meinem Besitz. Wenn ich immer etwas gebe mit einem, ja, ich muss es ja doch tun, so mit einem weinenden Auge, dann stimmt diese Befreiheit, diese Freiheit bei mir nicht. Also, das ist etwas, wo Gott uns hinhaben möchte, dass wir auch in diesem Bereich seine Freiheit erfahren. Und wo die Dinge miteinander spielen und ineinander greifen, da ist das möglich, realistisch, was Lukas hier von der Urgemeinde beschreibt, auch heute. Ich frage nochmal, gibt es solche Erfahrungen? Und ich hoffe, dass die Sehnsucht in uns geweckt ist, dass wir sagen, ja, es gibt sie und mehr davon. Und wir dürfen tatsächlich etwas tun für unsere Beziehungen. Es fängt mit dem Gebet an. Es ist so wichtig, dass wir immer mehr ein Herz und eine Seele werden. Das geschieht auch dadurch, dass wir zusammenstehen für das Evangelium und bezeugen. Und dass wir es schaffen, ganz wichtig, dass wir uns lösen können innerlich von unserem Besitz, der uns ketten kann. Ich wünsche uns allen solche freimachenden Erfahrungen. Amen.